Lass ich mir mal kurz überlegen. Wie war denn nochmal mein, also schneide ich da sowieso ja alles raus. wie war denn jetzt nochmal mein Einstieg?
Dein Einstieg war,
für den Reboost.
Boot, oder?
Sag den Reboot.
Ja.
Den Reboot.
Aber es ist auch ein Boost.
Es ist, soll auch ein Boost für unsere Inhalte sein.
Oder? Wir haben uns direkt einen Filmklassiker genommen, der die Leichtgängigkeit aus diesem Gespräch sofort entfernt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo, Uwe.
Ja, Fabian, nicht wahr? Schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen.
Lange, lange ist es her und trotzdem seid ihr alle noch dabei. Alle unsere Hörerinnen und Hörer sind noch da.
Und Hunderte, wenn nicht Tausende dazugekommen, ja, wahrscheinlich.
Wir haben das angekündigt, Ende des vergangenen Jahres, dass wir eine kurze Pause machen.
Ja.
Und die kurze Pause war dann doch länger.
Es ist ja immer so.
Jetzt ist schon September.
Ja.
Zu unserer Entschuldigung. Ich habe ein Kind gekriegt.
Ja.
Du bist umgezogen.
Richtig.
Hast geheiratet.
Richtig.
Und dann waren Sommerferien.
Ja.
Und dann haben wir die Sommerferien noch abgewartet.
Ja.
Und wir hatten also wirklich beide alle Hände voll zu tun.
Ja, es wären mehr gewesen, wenn ein Mensch mehr als zwei Hände hätte, ja.
Deshalb hoffen wir auf euer Verständnis da draußen, dass es so lange gedauert hat.
Bitte, dafür kriegen wir doch ganz viel Verständnis, wenn nicht sogar Applaus und 5 Sterne auf allen Plattformen. Wir sind wieder da.
Wir sind
ein Dreivierteljahr
wieder da und haben uns für den Wiedereinstieg, für den Reboost.
Boot, oder?
Den Reboot.
Ja.
Den Reboot.
Aber es ist auch ein Boost.
Es soll auch ein Boost für unsere Inhalte sein. Für den Reboot etwas ausgedacht. Wir waren sehr kreativ. Wir sind ein Podcast, der sich mit theologischen Themen in Filmen und Serien befasst und haben uns dazu entschlossen, hey, wir nehmen mal einen Film, wo Gott schon im Titel vorkommt.
Ach, das ist ja mal eine nette Einführung. Ja.
Oder?
Wir haben uns direkt einen Filmklassiker genommen, der die Leichtgängigkeit aus diesem Gespräch sofort entfernt. Obwohl ein Hauptdarsteller mitspielt, der für mich die personifizierte Leichtgängigkeit ist. Wir reden von dem Klassiker von 1999, Gottes Werk und Teufelsbeitrag.
Und welchen Hauptdarsteller meinst du jetzt?
Ich meine nicht Michael Caine, ein großartiger Schauspieler, den ich immer sehr verehre, sondern Tobey Maguire.
Ach so, ich dachte mal, meinst Charlize Theron.
Also ich denke an Tobey Maguire und bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der ihn dann immer kopfüber von der Leiter hängen sieht. Spider-Man.
Mhm.
Also es gibt ja für mich nur einen Spider-Man. Jetzt rede ich über Superheldenfilme, als würde ich sie mögen.
Mhm.
Ja. Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Der Gott ist im Namen, aber man braucht, glaube ich, schon ein waches Auge, ihn dann auch zu finden.
Also du hast ja schon gesagt, die Leichtgängigkeit wird hier aus dem Gespräch entfernt.
Mhm.
Es ist kein Film, den man mal so nebenher wegschauen mag. Aber es ist ja auch jetzt kein Film, der einen grundsätzlich am Guten in Menschen zweifeln lassen möge. Vielmehr glaube ich, so wie es der Titel ja schon andeutet, den ich hier tatsächlich, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, den deutschen Titel hier interessanter finde als den englischen Originaltitel.
Wie war der englische Originaltitel?
Cider House Rules.
Ah ja.
Das Gute und das Böse, wenn man so will, als zwei Seiten einer Medaille.
Ja. Cider House Rules ist deshalb interessant, wenn ich das jetzt höre, weil es den Fokus ja völlig verschiebt. Gottes Werk und Teufelsbeitrag lässt sich auf dieser, wenn man jetzt beim Titel mal bleiben wollte, auch der Titel der Buchvorlage im Deutschen.
Mhm.
Irving, ein Riesenschinken, wie du sagst, wie alle Irving-Romane, schwer eingekürzt, um sich auf Wesentliches für das Kino taugliche zu Grenzen, vom Autor aber durchaus sehr geschätzt, dass er sogar einen Gastauftritt hat. Also, Cider House Rules würde den Fokus vom Titel her lenken auf eine Problematik, die hier angesprochen ist, eine rassistische. Auch sehr interessanter Aspekt in diesem Film, diese Problematik und Auseinandersetzung mit einer Gruppe von schwarzen Arbeitern, die Hausregeln in ihrer Saisonunterkunft bekommen, die auf ihre Lebenswirklichkeit überhaupt nicht zugeschnitten ist und die ihr Zuhause fühlen in dieser Saison, in diesem Saisonzuhause auch schwer einschränken würde und die völlig vorbei ist an den Bedürfnissen der Wirklichkeit dieser Arbeiter. Der Film will aber ganz viel mehr und beginnt ja auch ganz woanders, nämlich in einem Waisenhaus, in dem auch eine Klinik ist und es ist eine Geburtsklinik, aber auch eine Abtreibungsklinik. Mhm.
Und deshalb finde ich den Titel, den deutschen Titel und auch den englischen Titel, wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen darf. Also den deutschen Titel etwas besser, weil er den Fokus weitet auf sozusagen beide Teile oder beide Welten.
Auf alle Aspekte
des Filmes.
Spiel.
Oder beide Orte, genau, die symbolisiert werden durch diese beiden verschiedenen Orte, die Apfelplantage und diese Klinik in den Bergen. Aber im Grunde ist der Film das, was man eine Coming-of-Age-Geschichte nennen könnte. Ich glaube, das ist die eigentliche Geschichte dieses jungen Mannes, Homer, der sich aufmacht, der diese kleine, enge Welt, in der er sich sehr wohlfühlt, in der er sehr zu Hause ist, in der er seine Bestimmung hat, sich nützlich macht. Da werden wir gleich noch, glaube ich, drauf zu sprechen kommen, was das heißt, sich nützlich machen. Aber mehr von der Welt sehen will oder die Welt sehen will. Als wesentlicher Bestandteil des Erwachsenwerdens, das Vertraute hinter sich zu lassen und sich aufzumachen in die große, weite Welt. Um dann am Ende, wie der geläuterte Held, auch wieder zurückzukehren. Mhm. Klammer zu. Ich glaube, es ist im Wesentlichen ist es eine Coming-of-Age-Geschichte.
Ich würde sagen, nicht widersprechen, aber vielleicht ergänzen, es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, denn Tobey Maguire, der diesen Homer spielt, eigentlich eines der Kinder aus dem Waisenhaus dieses Arztes, von Michael Caine gespielt, der nicht nur entbindet, sondern auch ein Abtreibungsarzt ist. So viel zu Teufelsbeitrag, könnten wir gleich noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Das Prädestinationsthema, was hier deine Einschätzung, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, unterschreiben will, was da anklingt, also er wird ja sehr früh festgelegt darauf, du bist zwar hier aufgewachsen, es ist dein Zuhause, aber du kannst ja mehr machen, denn du hilfst hier mit. Überall woanders bist du nicht angekommen bei Familien, du bist immer wieder zurückgekommen und dass du jetzt auch noch sehr gut lernst und diese medizinischen Aufgaben sehr gut und einfach übernehmen kannst, das zeigt doch so dann dieser Arzt, der sich ihm seine annimmt und wohl am ehesten einer Vaterfigur nahe kommt, er sei festgelegt auf diese Entwicklung. Und er wird es ja auch am Ende, muss aber erst, deshalb Klammer auf, Heldenreise, Klammer zu, wie du sagtest, erst mal raus und eine andere Erfahrung machen, um dann am Ende doch da zu landen, wo seine Vaterfigur sich ihn gewünscht hat. Das lässt natürlich in diesem Film die Frage auf, ob nicht grundsätzlich für die Erfüllung von Potenzialen, das Ausgehen aus eingetretenen Pfaden, aus vermeintlicher Fremdbestimmung und Vorherbestimmung notwendig ist. Der Film würde wohl sagen, ja. Obwohl er seine Expertise an Schlüsselstellen ja auch in dem anderen Spielort einsetzen muss. Und dann sind wir da auf der Apfelplantage. Das ist ja dann schon fast eine ganz andere Geschichte. Da spielt dann die Klinik zeitweise nur eine Nebenrolle. Jetzt ist aber die Frage, Gottes Werk und Teufels Beitrag, ich hatte das eben gesagt, Teufels Beitrag auch mal in Gänsefüßchen. Was ist hier Gottes Werk? Das immer wieder Verweisen auf diese Menschen, die da neu dazukommen, auf die ungewollten Kinder. Also da kommen Mütter in diese Klinik, die entweder ihr Kind zur Welt bringen und dalassen oder es abtreiben wollen. Wie passt das zusammen mit der Gestalt dieses Arztes und auch der Gestalt dieses jungen Schülers, könnte man jetzt sagen, und auch dieser beiden liebevollen Schwestern, die sich dort in dem Waisenhaus mitkümmern und in dem Krankenhaus, dass dort die Kinder zur Welt kommen und ihren Wert immer wieder betont bekommen. Ja, ich grüße euch, ihr Prinzen von Neuengland.
Ja. Könige von Neuengland.
Könige von Neuengland. Und das heißt, es wird ja schon immer gezeigt, das sind auch echte Charaktere, die da kommen, mit Bedürfnissen, mit Liebenswürdigkeiten, mit Ecken und Kanten und die was Königliches an sich haben. Warum ist also der Arzt so dargestellt, dass es etwas Gutes sei, diese Leben im Zweifel zu beenden? Der Film beantwortet das damit, dass er sagt, also wir befürworten ja nicht diesen Eingriff, sondern wir helfen den Frauen, die es ohnehin gemacht hätten, dass sie nicht auch noch leidend und vielleicht sterbend da rausgehen. Denn das ist ja eine, auch seinerzeit und bis heute, durchaus eine heikle Thematik, dass die Frauen das selbst gemacht haben im Zweifel, wenn sie nicht irgendwo Hilfe gefunden haben. Das ist auch der Streitpunkt, denn der Tobey Maguire, der Homer, der befürwortet das ja nicht und darüber fasst er dann ja auch irgendwann mit einer Begegnung eines Paares den Entschluss zu gehen.
Der Arzt Dr. Large, also Michael Caine, die Vaterfigur ist eine fast allmächtige Vaterfigur in dieser Klinik.
Eine fehlbar allmächtige Vaterfigur, ja.
Ja, auch eine Figur als Herr über Leben und Tod.
Ja.
Dort in diesem sehr beengten Klinikraum, was auch immer gegenübergestellt wird mit hier, hier und die Welt da draußen. Das ist etwas, wovon man sich abschottet, wovon man sich auch schützen muss, wovon man die Kinder auch schützen muss, wo das Schlimme passiert. Und hier ist der Ort, die Frauen hinkommen können, um den Ballast, der ihnen draußen widerfahren ist, loszuwerden. Und dieser Herr dort oder der Arzt hat so eine, wie ich finde, so eine utilitaristische Ethik. Mhm. Für ihn ist es ganz wichtig, dass man sich nützlich macht. Er erwartet das dann auch. Wer hier bleibt, muss sich nützlich machen, muss der Gemeinschaft dienen und warnt immer davor, nicht nach draußen zu gehen, nicht die große, weite Welt zu suchen. Diese Figur des Dr. Large finde ich deshalb so interessant, weil er in sich diese Ambivalenz vereinigt, zu behüten, zu beschützen, gleichzeitig auch Möglichkeiten zu beenden, indem er zum Beispiel ungewollte Kinder abtreibt, während er von seinen Kindern, also von Homer, also Kinder in Anführungszeichen, Homer und dem einen Jungen, der immer das Auto fahren muss, sagt, es ist aber besser, am Leben zu sein.
Ja.
Und selber Erfahrung zu machen und auch das Risiko einzugehen, auch schlechte Erfahrungen zu machen, weil das zum Leben gehört. Das weiß der Homer noch nicht, was das bedeutet. Mhm. Das lernt er erst im Laufe des Filmes kennen, was es heißt, auch schlechte und negative Erfahrungen zu machen und in existenzielle Krisen zu geraten. Ja. Das muss er selber lernen. Deshalb sagt er das an dem Punkt in dem Film, wo er es sagt, mit so einer ja auch herzerwärmenden Naivität. Es ist einfach besser, am Leben zu bleiben, als das Kind abzutreiben, das Ungewollte. Und dieser utilitaristisch denkende Dr. Large sagt, nein, es ist besser, das Kind abzutreiben und auch Möglichkeiten, auch sich positiv zu entwickeln, im Vorfeld zu unterbinden. Denn hier, abseits von diesem geschützten Raum, hier in der Klinik, wo ich die Hand drauf habe, wo ich beschützen kann, ist es so schlimm, dass es besser wäre, wahrscheinlich gar nicht geboren zu sein.
In der Tat kann man das ja gut nachvollziehen, weil bis zu der Reise des Homer bleibt das ja alles in einem argumentativ-theoretischen Raum. Ja, die fahren ja mit dem Auto durch die Landschaft und argumentieren dann beide ein bisschen. Mhm. Und eben genau der Dr. Large sagt das sozusagen in diese Richtung. Und andererseits der Homer argumentiert, guckt auf den kleinen Fahrer, ein anderer Junge aus dem Waisenhaus, der sie da durch die Gegend kutschiert, sagt, wenn das so wäre, dann wäre der hier nicht da. Und wir sind ja froh, dass er da ist. Ich wäre nicht da. Und das sind ja durchaus jeweils nachvollziehbare Ansätze. Ich habe bis zu diesem Punkt nicht gemeint, ja, der eine hat klar recht, der andere nicht. Wenn man es einfach versucht, ein bisschen aus der Distanz zu betrachten und sich diese Begründung anzuhören. Und dann geht Homer in diese andere Welt raus. Und sieht auch das Schlimme, das dort passiert, erfährt das in dieser kleinen, wiederum auch eigentlich einer kleinen Welt, nämlich dieser Gruppe von Arbeitern und auf der Apfelplantage und er wird später selbst eine Abtreibung durchführen. Und trotzdem ist das kein Argument des Films, dieser Erzählung. Am Ende siehst du, das ist dann doch das richtigere. Der Film enthält sich einer Wertung beider Ansätze. Er sagt vielmehr, ja, das Leben ist wertvoll und egal wie das ausgeht und das Leben ist und man muss es leben. Also Homer behält auch recht, man muss das eben leben und das ist besser. Aber im Zweifel gibt es Situationen, in denen die Entscheidung bei einer Person liegt, deren Betroffenheit man nicht nachvollziehen kann, wenn man nur Beobachter und nicht selbst betroffen ist. Und dann handelt er nämlich nach nicht einer kategorischen Ja oder Nein, sondern einem kategorischen Imperativ, Hilfe zu leisten, wo sie mir gerade im Hier und Jetzt in meinem Gegenüber begegnet. Es bleibt also offen, was jetzt das Richtige sei, sondern sagt vielmehr, dass diese kategorisierende, theoretisierende Frage stellt sich nicht mehr, wenn man im Angesicht echter Entscheidung ist. Insofern, glaube ich, ist der Film durchaus zu loben, weil er, wie bei allen Dilemmata, keine abschließende Antwort gibt. Und Gottes Werk und Teufels Beitrag finde ich deshalb sehr passend, weil es die Kategorien aufmacht. Das Leben ist erstmal etwas, was sich unserer Verfügung entzieht. Die Dinge, die passieren, sind auch erst einmal in einem größeren Zusammenhang und passieren auch, ob wir es wollen oder nicht. Und der Teufelsbeitrag ist dann sozusagen das Unerwartete, das hereinbrechen kann einerseits, aber auch die menschliche Verantwortung andererseits, die durchaus falsch sein kann in der Entscheidung. Also ich denke da an Hiob oder an den Dialog im Himmel bei Goethes Faust. Ja, sozusagen der Teufel, der kommt und nochmal auf die Probe stellt, indem er das Unerwartete hereinbrechen lässt und darauf ist zu reagieren. Und genau das ist das menschliche Leben. Nämlich der Versuch, den größeren Zusammenhang zu sehen, aber auch die Unfähigkeit, daraus einen all- und immer gültigen Schluss zu ziehen, weil die Begegnung mit der einzelnen Herausforderung, dem einzelnen Schicksal noch einmal ganz andere Entscheidungen abfordert.
Dieser Aspekt lässt sich an dem Film noch an zwei anderen Beispielen erklären, die ich jetzt mal hier ganz provokant parallelisieren möchte. Und zwar gibt es in dem Film zwei junge Menschen oder wenn man will, ja sogar drei junge Menschen, die sich aus ihren Verhältnissen emanzipieren mit unterschiedlichem Erfolg. Also Homer, der sich aus dieser Krankenhaus-, dieser Klinikwelt und dieser Vaterfigur, von dieser Vaterfigur emanzipieren will, emanzipieren muss. Der jungen Rose, einer Apfelpflückerin aus dieser Apfelpflückerfamilie, die sich von ihrem übergriffigen und übermächtigen und sie vergewaltigenden Vater emanzipieren muss. Und wenn man auch noch so will, die junge Frau Charlize Theron, die sich emanzipiert aus diesen Familienverhältnissen, indem sie den Ausbruch sucht, während ihr Verlobter im Kriegseinsatz ist. Aber das jetzt nur am Rand. Ich will eigentlich meinen Fokus legen auf Homer und auf Rose, die sich beide emanzipieren. Und was das bedeutet, sich zu emanzipieren aus übergriffigen, aus von Gewalt beherrschten Verhältnissen, auch aus vielleicht zu behüteten Verhältnissen, inwiefern das auch gewaltsam und übergriffig sein kann, klingt in dem Film an, auch bei aller wohlwollenden Darstellung. Aber es geht dann eben nicht ohne, im wahrsten Sinne des Wortes, Blutvergießen. Rose, die ihren Vater töten muss. Es bleibt offen, wir lernen nur die Perspektive des Vaters kennen, der sie aber auch selber nicht richtig wiedergibt. Das merkt man, wenn man ihm zuhört. Er formuliert sozusagen den anderen ins Notizheft, was sie der Polizei zu sagen haben. Und das, was wirklich passiert ist, kann man sich nur denken.
Auch als Sühneopfer.
Ja, genau. Und Homer, der sich emanzipiert aus dem Krankenhaus und emanzipiert von Dr. Large, der darüber selber zugrunde geht.
Ja.
Und auch dort fließt Blut in der zerbrochenen Ätherflasche
und seine Hand.
Ja.
Und
also
muss
das,
auch sterben.
Ja. Dass eine Emanzipation aus Verhältnissen, aus übergriffigen Verhältnissen, aus überbehüteten Verhältnissen mit Schmerz und mit ja auch mit Blutvergießen einhergeht, zeigt dieser Film auch, ohne richtigerweise, wie du sagst, ein Urteil darüber zu fällen.
Auch hier wäre der deutsche Name dann bezeichnend. Ja, der Schöpfungsakt als auch als Rad, das sich im Leben der und der Lebensbeschreibung der Menschen scheinbar immer weiter dreht und auch Prozesse, die sich immer wieder wiederholen, aber eben auch der Mensch, der darüber bewusst sich verhalten muss, dazu sich bewusst verhalten muss und darin auch Gutes und Böses sehen kann. Also ein natürlicher Prozess, der, wenn der Mensch zur Bewertung oder zur Einschätzung oder zum Handeln herausgefordert ist, nicht einfach nur ein natürlicher Prozess bleiben kann.
Dann machen wir hier einen Strich drunter, ja. Uwe, und stellen fest, es klappt noch.
Ja, ich bleibe jetzt auch hier sitzen bis zur nächsten Folge.
Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge der Popcorn-Pilger und wir sind immer noch dankbar und wieder dankbar über euer Feedback und die Kanäle haben sich nicht geändert. Also es gibt noch unsere Homepage www.popcornpilger.de. Wir sind immer noch bei Instagram, wir sind immer noch bei Facebook und wir sind immer noch bei Twitter. Da war aber in den letzten Monaten nicht viel los, deshalb müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen, aber der Algorithmus wird sich freuen, wenn er alte Bekannte wiederfindet,
ja,
und wieder trifft.
Wir auch.
Bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne, schlaft gut, ihr Prinzen von Maine, ihr Könige von Neuengland. Popcorn-Pilger sind eine Produktion von Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles weitere auf www.popcornpilger.de.